Liebes Nurviso-Publikum, schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid, dass ihr bei Steinzeit reinschaut. Und heute soll es um Nachhaltigkeit gehen, auch um ein spezielles Thema in Bezug auf Hanf. Das haben wir schon lange auf unserer Agenda stehen. Und ich möchte wissen, wie sich diese ganze Entwicklung weiter gestaltet. Und dazu habe ich mir eingeladen, die Textilingenieurin und gute Freundin Ursula Mock. Hallo Ursula.
Hallo, grüß dich.
Ich grüße dich sehr und schön, dass wir endlich mal wieder Zeit haben, in eins unserer Lieblingsthemen einzusteigen. Unsere Zuschauer kennen dich ja schon von etlichen anderen Auftritten bei Kongressen und auch Interviews, die wir hier gemacht haben. Du bist als Textilingenieurin unterwegs, hast ein eigenes Label, du bist Aktivistin. Ich weiß gar nicht, wie ich dich eigentlich richtig bezeichnen soll. Auf jeden Fall ist das Thema Nachhaltigkeit für dich ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und ich würde gerne die Gelegenheit heute nützen, am Thema Hanf das mal zu zeigen, was viele Leute vielleicht ganz falsch verstanden haben oder was da eigentlich passiert in dieser Entwicklung, weil, um es mal den großen Bogen aufzuspannen, das ist in aller Munde gerade dieses Wort. Gerade wenn man in Amerika und in Kanada drüben schaut, da ist ja wirklich der Green Golden Rush jetzt so im Gespräch. Alle haben so eine Art Goldgräberstimmung. Und da passieren jetzt sehr viele Dinge, die auch in meinen Augen ein bisschen unkontrolliert ablaufen. Das würde ich gerne mit dir ein bisschen dezidiert auseinandernehmen. Wie geht es dir denn in deiner Arbeit mit dem, was du tust? Stößt du da ständig an verschlossene Türen? Gehen die Türen auf? Hast du mit Widerständen zu kämpfen? Wie fühlst du diese Zeit gerade so aus deinem Bereich heraus?
Also im Bereich Textil an sich, der Trend, dass die Menschen nach nachhaltigen Lösungen suchen, der ist sehr stark. Der Hanf wird leider oft verglichen mit Baumwolle zum Beispiel. Das sehe ich als sehr, ja, das ist wie Äpfel und Birnen. Wenn ich jetzt einen Apfel kaufen möchte und nach einer Birne frage, oder der Apfel, der muss wie die Birne sein, das geht natürlich irgendwie nicht. Und dann wird versucht, irgendwie so das über den Zaun zu brechen, dass das aber dann so wird, dass der Apfel endlich nach Birne schmeckt. Und da hängt natürlich ein Haufen anderer Rattenschwanz dran. Die Maschinen, die wir die letzten Jahrzehnte aufgebaut haben, zum Beispiel. Ja, und für mich ist an sich, ich habe es gerne zu differenzieren. Das beobachte ich, passiert nicht so oft. Ja.
Differenzieren in welchem Hinblick? Wie meinst du
Jeglicher
das?
Form. Wir müssen einfach genauer, wir können nicht sagen, so, jetzt bauen wir Hanf an, das ist jetzt alles grün und es ist super. Jetzt machen wir nur noch Hanf und dann ist alles gerettet. So, und Kästchen denken aus zu Ende. Das ist ein bisschen zu flach.
Funktioniert nicht wirklich, oder?
Nee.
Du schaust ja auch über den Teich. Inwieweit beobachtest du denn da diese Entwicklung und gibt es da etwas, was dir nicht so gefällt vielleicht? Oder was gefällt dir? Was gefällt dir nicht so, wenn du jetzt gerade Kanada zum Beispiel anschaust? Das ganze Land hat Cannabis legalisiert. Inwieweit sieht es mit Hanf aus? Gibt es da jetzt dann deswegen eine aufstrebende Industrie oder ist das alles nur für den Freizeitkonsum gedacht?
Das kann ich gar nicht ganz genau sagen. Das Einzige, was ich weiß, zum Beispiel von USA oder Kanada, das hat mir jemand von dort drüben erzählt, bevor es legalisiert wurde, gab es so zwei, drei Gesetze, die den Konsum geregelt haben. Jetzt gibt es irgendwie über 30. Das fand ich halt ganz spannend. Mein Hauptfokus liegt jetzt auch nicht da drüben auf der Recherche. Was wir natürlich sehr lernen können, ist dieser professionelle Umgang in diesen Dispensaries. Das finde ich sehr schön, wie die aufgebaut sind. Ja, professionell einfach, clean, schöne Regale, Ausweiskontrolle,
Also,
die
dass es staatlich
Präsentation.
kontrolliert wird, dass das Ganze in geordnete Bahnen läuft, mehr oder weniger.
Ob jetzt das über den Staat gehen muss, das würde ich jetzt mal außen vor lassen, aber an sich einfach, wie man damit umgeht, das zu zeigen, die Hanfprodukte, jetzt wenn man einfach nur bei den Produkten bleibt, egal jetzt, ob das mit oder ohne THC ist, einfach so allgemein, wie man die Pflanze versucht, in ein neues Licht eben zu rücken. Nicht, dass man ein schmutziger, Dreadlock-kiffender Typ da irgendwie ist, der sich nur für Hanf interessiert, sondern das ist einfach so ein, ja, so ein, wie sagt man, ein Niveau sich ja, abzeichnen lässt.
Es geht ja darum,
Ne?
dass diese Pflanze, dass die seit 80 Jahren einer gigantischen Dämonisierungskampagne zum Opfer gefallen ist und sich nach und nach so diese alten, verkrusteten Denkweisen auflösen. Eben ist es neulich aufgefallen, ich habe von meiner Schwiegermama eine Zeitung in die Hand gehabt, ich glaube, das Goldene Blatt oder die Neue Post oder wie auch immer, halt so eine Yellow Press. Und ich habe eine ganzseitige Cannabis-Werbung gefunden darin, wo auch die Vorteile von CBD-Öl herausgearbeitet worden sind, mit einem Gutschein für die Apotheke oder halt ein Merkzettel für die Apotheke. Gleichzeitig habe ich noch in einer Fitnesszeitung von meiner Frau habe ich ein Cannabis-Öl-Werbung gefunden für Gelenke oder wenn man Schwappverletzungen hat und so weiter. Und dann war auch noch in einem Infomagazin ein langer und sehr, sehr guter kritischer Artikel gestanden über diese Hanfprohibition, was die denn für schlimme Folgen hatte für die Gesamtökonomie und für das Bewusstsein insofern. Also ich habe innerhalb kürzester Zeit in Medien, die ich nicht erwartet hätte, von denen ich es nicht erwartet hätte, einen Pro-Cannabis-Artikel oder Pro-Cannabis-Informationen aufgeschnappt. Und das ist etwas, was ich in letzter Zeit immer wieder gemerkt habe, dass da so ein Wandel stattfindet in Form von Aufklärung, also wirklich ernst gemeinter Aufklärung. Wie ist es in deinem Bereich? Merkst du das auch oder hast du ständig noch mit diesen Vorurteilen zu kämpfen, die wirklich jahrzehntelang in die Köpfe der Menschen eingehämmert wurden?
Also in der Textilbranche ist es jetzt nicht, ist es noch nicht so zu spüren, dass jetzt überall von Hanf gesprochen wird. Also auch nicht auf den Messen oder so. Es ist schon bekannt, aber also ich spüre jetzt nicht so einen Tatendrang. Alle laufen los und bauen die textile Kette auf. Die Chinesen sind nach wie vor natürlich die, die da weit einfach vorne
Weil
sind,
die mehr
weil.
Fläche haben oder mehr Manpower oder was ist da der Grund?
Boah, ja, ich nehme eher an, das liegt einfach an diesen demografischen Werten, die dort vorliegen. Ne? Die letzten Jahrzehnte haben ja so viele Menschen eben, die sehr günstig eingesetzt werden können zum Arbeiten, dann doch dadurch auch Maschinen vielleicht noch genutzt werden können, die vielleicht hier in Europa sowieso gar nicht mehr tragbar wären. Dann, soweit ich informiert bin, haben die auch die Unterstützung vom Militär, die bestimmte Firmen engagiert haben, um Hanfkleidung wieder anzubauen, weil früher war ja Kleidung vom Militär eigentlich fast ausschließlich aus Hanf und auch die Rucksäcke und so weiter. Ja, das, was hier jetzt in Europa passiert, das sind viele kleine Gruppen, mit denen ich auch vernetzt bin oder die ich auch kenne über andere dann wieder, wo einfach wie so eine vom Volk aus sozusagen diese Entwicklung startet. Also jetzt hier in Deutschland zum Beispiel kam jetzt nicht das Militär und hat gesagt, so, jetzt, wo sind die Ingenieure, jetzt bauen wir das mal an. Zumindest nicht so kommuniziert. Auch hier in Deutschland gibt es aber Leute, die für Faser Hanf anbauen und testen. Und so auch in vielen Teilen in Europa. Und wo jetzt Europa gerade steht zum Beispiel, ist einfach, ich kenne so verschiedene Gruppen, die einen forschen an der einen Fasertechnologie. Und die anderen wieder ein bisschen anderen. Und da ist jetzt noch nicht so raus, was ist jetzt da die beste Möglichkeit, wie muss es wirklich gemacht werden. Oder wenn ich es mit der einen Technologie mache, dann erhalte ich Qualität X. Und wenn ich es mit der anderen mache, dann kann ich das und das machen. Also das ist einfach alles noch so sehr sich etablieren. Wobei bei der Medizin, muss man sagen, ist da schon ein bisschen so, finde ich, mehr Substanz an Wissen zu spüren.
Was meinst
Ne?
du mit Medizin, also Cannabis als
Ja,
Medizin
als
jetzt? Als,
Medizin, ja. Also einfach zum gesundheitlichen Einsatz oder zum Einsatz, wenn man eben krank ist.
Also,
So.
dass die Medizin erkannt hat, welches Potenzial sich in dieser Pflanze befindet. Amerika, Kanada, die haben es ja für den kompletten Freizeitgebrauch zur Verfügung gestellt oder nutzbar gemacht. Da kann man also auch mit THC konsumieren, was hier nach wie vor verboten ist. Da wollen wir gleich nochmal drüber sprechen, ob das sinnvoll ist oder nicht. Aber inwieweit hast du denn mitgekriegt, dass da drüben, also gerade im medizinischen Bereich, mit THC-Produkten weitergeht? Geforscht wird oder was da vorangebracht wird. Weil bei uns nur CBD, also diese Cannabinoide, die nicht den THC-Anteil, also nicht den berauschenden Anteil haben, da darf man schon ein bisschen, da drüben aber mit beiden Komponenten oder die ganzheitliche Pflanze. Wo ist der Unterschied? Oder wie merkst du da die Entwicklung?
Jetzt hier in Europa, warum wir hier nicht mit THC uns
Ja, weil die
beschäftigen?
Politik eben noch nicht so weit ist, wie in Amerika oder in Kanada oder auch in anderen Ländern, ist ja nicht nur der nordeuropäische Kontinent, auch in Südamerika gibt es etliche Länder, die sich dieser Prohibition nicht länger unterwerfen wollen. Auch in Europa gibt es Länder, die machen nicht mehr mit und die haben eine ganz andere Politik diesbezüglich. Aber wo ist der Unterschied gerade im medizinischen Bereich, zwischen THC, haltig und nur CBD-haltig. Was hast du da mitbekommen bisher?
Nicht viel. Nicht so viel, nein, ich bin ja keine Medizinerin, deswegen würde ich mir niemals eine Aussage darüber irgendwie machen. Ich möchte mir auch nicht an den Kahn ne? Auf jeden Fall, was ich immer so mitbekomme, ist, dass CBD sehr gut tatsächlich auch für Psychosen zum Beispiel verwendbar ist. Und dass halt in diesen Sorten, die überaus sehr viel THC beinhalten und dann das CBD fehlt, dann einfach ein Ungleichgewicht entsteht und es auch wohl gar nicht so gut ist, das einzunehmen. Also es geht wohl auch um so ein ausgeglichenes Spektrum zwischen diesen beiden Cannabinoiden und auch, es geht viel auch um die Terpene. Also das ist jetzt, wo ich auch, weil ich entwickle gerade ein Parfüm mit jemandem.
Terpene sind
die Duftstoffe
das, die diesen typischen Geruch haben, dieser Pflanze. Mhm. Ja, was viele Leute sehr unangenehm empfinden, vielleicht weil sie es auch falsch im Kopf verortet haben oder anders im Kopf verortet haben. Ich will das gar nicht werten, das muss ja jeder selber entscheiden. Aber diese Terpene sind Gerüche oder Geruchsträger.
Mhm. Ja, es gibt ganz viele verschiedene. Mhm. Terpene, Limonen zum Beispiel, das kommt auch von Zitrone, also in der Zitrone viel vor. Und im Hanf sind ganz viele verschiedene. Das Spektrum ist sehr, sehr groß im Vergleich zu anderen Pflanzen zum Beispiel. Und da gibt es noch sehr viel zu entdecken. Und gerade wenn es um diesen Entourage-Effekt geht, wo viele ja drüber sprechen, scheint es wohl sehr ausschlaggebend zu sein, wie das Terpenspektrum dann in einem Medikament oder vielleicht, wie gesagt, wir entwickeln gerade ein Parfüm, also ich und ein Bekannter. Und deswegen beschäftige ich mich tatsächlich gerade sehr viel mit Terpenen oder ätherischen Ölen.
Du hast gerade einen Begriff erwähnt, ich kann mir vorstellen, was es heißt, Entourage-Effekt. Mhm. Also Entourage ist ja bei Filmstars, sind die Leute, die um sie rumrennen, also das alles, was einen umgibt sozusagen. Und wenn ich jetzt das auf Cannabis beziehe, dann gehe ich mal davon aus, dann bedeutet das, dass man nicht einzelne Aspekte nimmt, sondern die Pflanze komplett.
Ja.
Dass das nur im Verbund mit allen Wirkstoffen auch wirklich dann zur maximalen Entfaltung kommt von der Wirkung. Ja.
Genau, Gesamtkomposition.
Wir haben gestern auf dem Herweg, wir sind zusammen hochgefahren, haben uns lange unterhalten über das Thema, über einen Film unterhalten, der auf einer Streaming-Plattform zu finden ist. Ich will jetzt keine Werbung machen, aber dieser Film heißt We the People, also nicht We the People in Anlehnung an die amerikanische Unabhängigkeitserklärung, an die ersten Worte, sondern We the People, also W-E-E-D, das Slangwort für Cannabis. Und da kommen nur Ärzte, die mit Cannabis therapieren und deren Patienten zu Wort. Oder so, das, was ich gesehen habe, also wirklich sehr viele positive Geschichten, die außergewöhnlichen Heileigenschaften dieser Pflanze darstellen. Ein Beispiel von einem kleinen zweijährigen Mädchen, das also schon tot geglaubt war, mit Leukämie mit 2 Jahren, tragische Bilder mit Schläuchen in der Nase und eine furchtbare Geschichte, kriegt ein Tropfen hochprozentiges THC-Öl auf die Zunge oder auf den Babybrei und krabbelt jetzt rum und ist quietschfidel, ist zwar noch von der Entwicklung ein bisschen hinterher, weil sie natürlich nicht so wachsen konnte. Dieses Beispiel hat mir echt Tränen in die Augen getrieben, weil in dem Film dann auch gleichzeitig ein Mann zu Wort kommt, der seinen Sohn verloren hatte durch Leukämie und nicht wusste, dass es das als Medikament gegeben hat. Und das ist jetzt der Riesenaktivist, weil er nie wieder möchte, dass ein Vater diesen Schmerz von ihm erlebt. Also eine unglaubliche Geschichte. Und was ich rausgenommen habe aus diesem Film, weil ich es auch eben erzählt habe, dass da ein immenses Potenzial steckt, das den ganzen medizinischen Sektor komplett umkrempeln könnte. Und ich spüre so leicht, dass da wirklich immer mehr Menschen sich dem aufmachen, weil da wirklich eine Heilung stattfindet. Das jetzt zu übertragen, dieses Potenzial auf alle anderen Aspekte dieser Pflanze, ich glaube, das ist sehr schwierig, weil, wenn ich dich richtig verstanden habe, ist nicht alles Gold, was glänzt, wenn es um Hanf und Cannabis geht. Ja? Lange Worte, kurzer Sinn. Meine Frage ist, was sind denn Dinge, die dir passiert sind in den letzten Jahren? Das ist schon wieder 2 Jahre her, dass wir uns unterhalten haben. Mit welchen Problemen hast du zu kämpfen? Mit welchen Vorurteilen? Mit welchen Daily Life Issues, also täglichen Problemen, musst du dich denn da auseinandersetzen, wenn du das versuchst, so gerade im Bekleidungssektor voranzubringen?
Naja, also das Kämpfen lasse ich weitestgehend, soweit es mir möglich ist.
Du gehst gar nicht in diesen Kampfmodus.
Das ist auch dauerhaft nicht so gesund. Deswegen habe ich angefangen, Dinge anders anzugehen. Und eben, ich erkläre einfach sehr viel Und eben gerade so wie Hanf versus Baumwolle, also Apfel mit Birne vergleichen, ist einfach schwierig. Es geht viel um Differenzieren. Dann kommen halt viele Anfragen, ja, ich hätte gern was aus Hanf, aber das soll eben wie Baumwolle sich anfühlen. Dann sage ich immer, ja, es ist irgendwie schwierig, weil ja, das funktioniert nicht. Oder hier habe ich, das habe ich mitgebracht, eine E-Mail. Ich lese es mal kurz. Hier schreibt der werte Kunde, ich habe gesehen, dass ihr einen Tanktop im Sortiment habt. Gibt es auch die Möglichkeit, ein Feinripp-Unterhemd herzustellen, das wirklich eng am Körper anliegt und diese Eigenschaft behält? Ich habe bei Baumwolle oft das Problem, dass die Unterhemden mit der Zeit ausleiern und ich mag es gern, wenn sie wirklich eng anliegen. So, sind da zwei. Das lese ich dann, denke mir, jetzt muss ich erstmal eine Runde atmen und mich fangen. Und so, das eine ist das Feinripp-Unterhemd. Das ist eine Bezeichnung für einen Stoff. Rechts, links, Masche oder zweimal rechts und dann einmal links. Dann entsteht so eine Ziehharmonika, was, wenn man das nur aus Naturfaser macht, ein bisschen eine Elastizität im Stoff ergibt. Das gibt es derzeit aus Hanf noch nicht, also aus reinem Hanf. Man muss jetzt auch hier wieder differenzieren. Es gibt ja auch, die meisten Garne sind ja aus Hanf mit Baumwolle gemischt. Das aus reinem Hanf gibt es noch nicht, weil die reinen Hanfgarne sind erstens sehr rar auf diesem Planeten derzeit und zweitens, die sind dann oft sehr dick. Und es klappt noch nicht auf den Maschinen, die es derzeit gibt. Okay, es gab mal früher, vor dem Krieg, sehr robuste Maschinen, die auch das konnten, aber die haben wir eben
entsorgt.
So. Also das ist so das eine, das ist so technisch, das kann man eigentlich noch ganz gut erklären. Das andere ist halt, bei Baumwolle gibt es ein Problem, also ich finde das erstens gar kein Problem, sondern es ist einfach eine Gegebenheit. Die Baumwolle ist auch eine Naturfaser. Sie hat keine Elastizität wie natürlich eine Kunstfaser. Das heißt, ich kann nicht diese Erwartung haben, wenn jetzt was aus Baumwolle oder aus Hanf oder Leinen oder wie auch immer ist, ne, dann muss das jetzt sich so anfühlen wie Polyester oder so wie Acryl. Das geht nicht. Oder wie Elastan, ja, weil Elastan wurde im Labor entwickelt. Das ist eine Laborfaser, sage ich den Leuten immer. Man kann nicht etwas, was ich künstlich erschaffen habe, dann da missachte ich ein Naturgesetz. So. Das heißt, wenn ich natürlich Naturkleidung tragen möchte, dann habe ich auch die Naturgesetze zu respektieren. Und da kann man eben nicht alles über den Zaun brechen. Was ich natürlich machen kann, ist, ich kann eine Baumwollfaser mit Elastan mischen beim Spinnen. Ja. Dann kommt mehr Elastizität. Das gibt es aber bei Hanf derzeit auch noch nicht. Also ich habe noch keinen Hanfgarn, egal ob es mit Baumwolle gemischt ist oder rein, gesehen, wo Elastan mitgesponnen ist, weil eben die Technik noch sehr, sehr hinterherhängt.
Ne? Du hast gerade gesagt, dass wir früher einmal Maschinen hatten, die für die Verarbeitung von Hanf viel geeigneter waren, wo man auch viel bessere Produkte herstellen konnte. Das ist natürlich durch diese Prohibition nach und nach alles verschwunden, weil die Menschen erkannt haben, das bringt nichts. Die wurden vielleicht auch absichtlich kaputt gemacht, das sei jetzt mal dahingestellt. Was müsste denn passieren, dass so eine Technik zurückkommt? Ist es sehr aufwendig in der Entwicklung oder ist es einfach nur in der Denke der Menschen, dass man sagt, okay, wir wollen das haben, dann brauchen wir auch diese Maschinen?
Also die Maschinen sind nicht hauptsächlich wegen der Prohibition zerstört worden, sondern im Zuge der Industrialisierung. Und die Textilbranche war die erste Industrie, die genutzt worden ist oder benutzt, wie auch immer man es betrachten mag, um dann diesen Konsum, diesen Kapitalismus nach vorne zu treiben. Ne? Wenn man in ein Textilmuseum geht und die Geschichte sich anschaut, dann sieht man das auch in dem Moment, wo die größere Spinnmaschine entwickelt worden ist, Spinning Jenny. Gibt es eine Geschichte, kann man nachgoogeln. Fielen diese ganzen Frauentätigkeiten über den Winter weg. Die waren alle arbeitslos von heute auf morgen. Das war ziemlich katastrophal für damals. Ne?
Das also ist eine Maschine, die viel Arbeit der Frauen übernommen hat, oder?
So. Genau. Und man hat halt, und das sehe ich halt persönlich auch, natürlich ist Technik toll und dass wir uns Prozesse vereinfachen, ist auch super. Nur wir müssen dann zwei Sachen bedenken. Einmal die tollen Vorteile, dass wir nicht mehr so viel Arbeit haben, aber wir müssen auch uns weiterhin irgendwie einen Sinn hier geben, weil sonst sitzen wir dann alle eben nur noch zu Hause. Und das ist, was ich halt auch in diesen Diskussionen von Industrie 4.0 einfach schon immer vermisst habe. Und wenn ich das dann anbringe, so ganz sachlich, ich meine, dann ist man gleich der Oberspinner irgendwie, ist ein bisschen schade, weil wie gesagt, also ich bin ja ein Mensch, ich bin jetzt keine Maschine, ich kann zwar eine Maschine entwickeln, ich als Mensch kann es hervorbringen, aber gleichzeitig vergessen wir uns irgendwie und das ist natürlich ein Problem und wenn ich Prozesse kapitalisiere und dann nur noch die Menge gültig ist, dann geht halt zwangsläufig die Qualität irgendwie schon flöten. Und diese Maschinen, die es früher gab, die waren wirklich sehr einzigartig. Ich habe erst, ich war auf dem Textilmarkt in Benediktbeuern und das war ein sehr, sehr atemberaubender Tag für mich. Und ich habe einen Weber getroffen und der hat noch alte Maschinen gerettet. Der hat auch so ein Gen wie ich, der will immer die alten Maschinen retten und hat sich ein kleines Sammelsurium angehäuft in seiner Halle und stellt absolut abgefahrene Webmuster her auf Lochmusterkartenmaschinen programmiert. Also nichts mit CAD oder so. Okay. Und das ist irre, war das. Also ich stand echt sprachlos vor diesem einen Stoff vor allem. Und er hat mir erzählt, es gab sehr, sehr hochwertige Webmaschinen, die existieren nicht mehr. Du kannst auch nicht mehr die irgendwie einfach mal so schnell nachbauen, weil zum Beispiel früher den Stahl, den was man benutzt hat, der war viel hochwertiger. Heute wurde das schon oft aufgeschmolzen und die Qualität ist irgendwie geschwunden dadurch, hat er mir halt so erzählt. Inwiefern man das wirklich gar nicht mehr schafft, das will ich jetzt nicht sagen, nur es ist definitiv nicht so einfach.
Nicht so einfach, ja. Es kommt immer wieder so der Wunsch, wie du es auch eben gesagt hast, ja, ich hätte gern Kleidung aus Hanf, die soll aber bitte das und das können und so weiter. Und du sagst erstmal, durch die Maschinen ist es nicht möglich. Zum einen ist Hanf eben nicht die weichste Faser, die es gibt. Die ist sehr zäh, stabil und so weiter. Wo sind denn die Hauptunterschiede zwischen Baumwolle und Hanf? Mit welchen Problemen hast du da zu kämpfen, gerade in der Herstellung, wenn du sowas rausbringen möchtest?
Also soweit ich recherchiert habe, ist es wohl durchaus sehr möglich, auf natürliche Art und Weise eine Hanffaser zu gewinnen, die sehr weich ist und robust. Nur das haben früher Menschen gemacht mit viel Handarbeit. Mhm. Also ich habe auch so Garn schon in der Hand gehabt und auch Geschichten, sehr, sehr viele Geschichten von Omas und Opas erzählt bekommen. Früher die Donau zum Beispiel, da hingen dann die Hanffasern drin zum Rösten, da musste man ein Gefühl haben, wann ist das jetzt fertig, weil die darf nicht zu lange jetzt im Wasser hängen, sonst gibt es Matsch, sag ich mal, irgendwann zersetzt sie sich
zu viel. Der Begriff heißt Rösten, obwohl es
Rösten.
Im Wasser ist.
Ja.
Es ist ein bisschen schwierig, weil Rösten ist ja eher mit Feuer gedacht und so, gell?
Nee, man sagt Wasserröste.
Okay, alles klar.
Ist halt ein Ansatz. Es gibt verschiedene Röstverfahren. Mhm. Ich kann es auch chemisch machen, Stängel in ein Bad, Chemie rein, bumm, alles löst sich auf, Faser raus, gesponnen, fertig. So, das zerstört natürlich die Zellstruktur weitestgehend. Dann wird natürlich geforscht, weil das ist natürlich der schnell industrielle Weg.
Yeah.
Okay, wie viel Chemie nehme ich jetzt, damit ich nicht alles zerstöre oder nur ein bisschen oder halt gerade so viel, dass es doch noch funktioniert? Das sind natürlich so Parameter, die werden gerade abgewogen. Aber diese wirklich absolut unschlagbar robuste Hanffaser, die trotzdem fein ist, habe ich, egal mit welchem Textilkollegen, der sich mit Hanf auskennt, unterhalten, früher wurde von Menschenhand hergestellt. Mhm. Und jetzt das auf Maschinen zu transportieren, ich weiß nicht, da wird auch gar nicht eigentlich so geforscht, weil der Weg, wo jetzt gerade viel geforscht wird, ist eben auch aus den Langfasern, in dem ja die Robustheit steckt, die Kurzfaser aber rauszuholen, damit ich es auf den Baumwollspinnmaschinen verarbeiten kann, weil die existieren ja gerade zuhauf. Ne? Also es ist sehr komplex.
Ja, nicht so einfach, wie man sich das einfach vorstellt. Ja. So nach Motto, jetzt machen wir nur noch Hanf.
Genau, hier ist der Stängel, bumm, und jetzt geht's los.
Alles ist perfekt. Ich erinnere mich an die Dreharbeiten, die wir hatten die letzten Jahre auch. Wir waren ja immer wieder auf Hanfmessen und haben da dann eben mit Aktivisten und Produzenten gesprochen. Und man hat da schon so eine Aufbruchstimmung gespürt, so nach dem Motto, wir machen hier, wir waren auch in Kärnten in einem Holzforschungszentrum und die haben uns da so Plastikersatz aus Hanf gezeigt, einen Windturbinenflügel aus recycelbarem Material, den muss man einfach nur schreddern und dann auf den Acker schmeißen, mehr oder weniger. Also ganz tolle Sachen. Ich höre aber so ein bisschen so Ernüchterung raus in dieser Branche auch. Zum einen ist es natürlich, so habe ich den Eindruck, dass die Politik nicht wirklich gewillt ist, diesem grünen Rausch auch zu folgen. Es gibt ein Beispiel von der letzten Hanfmesse in Wien, wo also massives Polizeiaufgebot sämtliche Produzenten und Aussteller massiv drangsaliert hatte und die denen dann auch richtig auf die Finger geklopft haben, von wegen CBD-Konsum bringt auch THC-Anteile im Blut zum Vorschein, dass man denen dann den Führerschein wegnimmt und so weiter und so fort. Kannst gerne noch ein paar Sachen dazu sagen. Also sprich, es ist auf der einen Seite ein Wille erkennbar, dass man mit dieser Pflanze, die ja wirklich was Großartiges darstellt, was machen möchte. Aber das Ganze sich dann im Klein-Klein des Alltags und in den Mühlen der Justiz doch verliert. Mhm. Wie siehst du das?
Mhm. Ja, also das, ich war ja auch da in Wien, das war ziemlich fatal. Für mich jetzt persönlich nicht, nur was ich beobachtet habe. Und ich kenne ja auch das Messeteam. Und für mich ist das Messeteam in Wien sehr professionell. Ich fühle mich jedes Mal sehr gut betreut. Mhm. Wir haben ja auch eine Modenschau gemacht. Das ist, glaube ich, die erste Modenschau, die es jemals auf einer Hanfmesse gab. Wow. Was für mich ja dafür spricht, dass die Messe auch bemüht ist, dass es von diesem Rauchkonsum weggeht. Mhm. Es waren circa die Hälfte der Besucher da. Und auch die Hälfte der Umsätze wurden bei den ganzen Ständen versehen, wenn ich so mit ein paar gesprochen habe. Mhm. Das ist natürlich extrem fatal. Ich habe auch bei der Polizeibehörde danach angerufen. Ich wollte wissen, was ist da los? Wieso macht man sowas? Weil ich kann mir auch nicht vorstellen, dass irgendwie hinter der Erotikmesse die Polizei steht und schaut, ob da jetzt alle irgendwie rechtens handeln, was ja auch ein sehr ein Reizthema ist oder
ein provokantes
Thema. Ja. So, ich habe halt auch schon mal Informationen erhalten, dass halt durchaus auch die Polizei angehalten ist, einfach, wie sage ich das?
Den Deckel drauf zu halten auf dem Thema?
Das würde ich so nicht sagen, aber wie so, auch bei Festivals, ne, die bekommen wahrscheinlich direkt keine Provision, wenn sie einen Führerschein einbeziehen, aber es hat mich eine Information von einem Polizisten mal erreicht. Die trauen sich das natürlich nicht zu sagen, ist ja ganz klar, der ist ja sein Job los. Mhm. Aber das einfach, die schon so wie auch so Ziele bekommen. So, bei der und der bis zu dem Monat vielleicht muss das und das erreicht sein. Also so ein bisschen wie in so einem normalen Unternehmen. Ne? Mhm.
Und Vorgaben, die zu erfüllen sind.
Ja, so.
Und du hast ja heuer noch gar keinen Führerschein entzogen.
Ja.
Wie kommt das denn?
Ja. Mhm. Und dann ist natürlich eine tolle Möglichkeit, so eine Messe. Weil natürlich liegt es schon ein wenig nahe, leider. Mhm. Dass da mehr Menschen sind, die mit etwas erwischt werden, was vielleicht illegal ist. Mhm. Das sage ich halt auch mal dann zu den Leuten, die es dann beschweren, die Konsumenten oder die Aussteller, ja, oh, mein Führerschein zu, und sage ich, naja, wenn du einfach tatsächlich so handelst, dass dir nichts passiert, dann kannst du ruhigen Gewissens dort sein. Und also es sind zwei verschiedene, weil es gab sehr viel Aufruhr auch. Mhm. Wir haben so eine WhatsApp-Gruppe und es ging hin und her und Tage, ne? Hat sehr viel Reibung verursacht und Diskussionen. Und ich sehe da zwei verschiedene Ansätze. Einmal wir, ich nenne es jetzt mal die Hanfszene, die natürlich sich schon auch reflektieren darf und sich mal fragen kann, wie behandle ich am besten, damit es einfach nicht zu so einer Ausschreitung kommt. Und natürlich andererseits schon diese Willkür der Polizisten, weil es gibt dann auch so Geschichten, dass hinter der Messe die Polizisten Wetten abschließen, wer jetzt am meisten Kiffer rauszieht und so. Das ist natürlich also ein Unding. Wie kann man denn so sich verhalten, gell?
Vor allem, wenn es dann eben Beispiele gibt von Ländern wie Amerika und Kanada, wo eine liberale Politik mehr Vorteile bringt wie Nachteile. Mhm. Also das ist rückwärtsgewandtes Denken, finde ich, das, was hier stattfindet. Ja, die sehen doch auch, was auf der anderen Seite des Atlantiks passiert. Ja,
ja leider nicht. Also ich habe dieses Jahr auch die Erfahrung schon mit der Polizei gemacht, beim Grenzübergang. Vom Urlaub wieder nach Hause und ich hatte tatsächlich Trinkhanf dabei und den Hanfriegel vom Frankenberger, ne, aus Salzburg. Da bin ich vorbeigefahren, ich war in Österreich. Und denen ist die Kinder darunter gefallen. Sie haben gesagt, das ist ja Haschisch. Dann sage ich, sind Sie wahnsinnig? Ich fahre doch nicht mit einem Kilo Haschisch über die Grenze. Ja. Vor allem, wenn ich...
Also denen war überhaupt nicht bewusst, dass das Nahrungsmittel ist.
Nein. Ja. Und haben das dann erstmal genommen und muss hier einen Test machen, einen Drogentest und alles Auto ausräumen und das ganze Urlaubszeug vom Camping. Also es war Wahnsinn. Okay. Ja? Und dann hat mein Partner gegoogelt, das Produktbild von diesem Riegel. Und Gott sei Dank war das Bild so, dass es so ausgesehen hat, wie das, was wir da, wir hatten halt 5 Riegel am Stück, keinen einzelnen gekauft. Und das sieht natürlich aus wie so ein brauner Barren an.
Ach, jetzt verstehe ich, nicht
eingepackt. Könnte auch Pferdemist sein oder es ist halt...
Ach so, dann, ach natürlich, ja okay, dann
naja, war ja klar. Naja, der Frenke gibt mir das halt, ich brauche da keine hoheitliche Verpackung, wenn ich den besuche.
Ja, du kennst ihn persönlich, den Produzenten, jetzt check ich's, okay.
Und
dann ist natürlich die Reaktion der Polizisten auch klar, wenn die das in diesen Kanten da finden, ist ja logisch, ja.
Also von dem aber gesehen, der Polizist hat gesagt zu uns, Sie haben die Anweisung, alles was mit CBD ist, sofort zu beschlagnahmen. Das wird gehandhabt an der Grenze wie eine Droge. Ja, das CBD, jetzt reden wir nur vom CBD.
Welche deutsche Grenze?
Das war die deutsche Grenze.
Von nach?
Von Österreich nach Deutschland.
Und die deutschen Zöllner haben das gehört?
Ja, ja.
Okay.
Und sie haben, er hat auch gesagt, es tut ihm auch leid, sie haben keine Aufklärung, also es müsste eigentlich wieder ein Programm endlich mal geben, wo wir Hanfprofis eingeladen werden von der Bundesregierung, ein Konzept zusammen erstellen für die Polizei zum Beispiel, um sie aufzuklären. Sie haben keinen Plan. Also die sind ja auch... Ich will das nicht in Schutz nehmen, weil wenn man Wetten abschließt, das ist also...
Ja, du kennst ja die, es gibt solche und solche Polizisten.
Aber es gibt natürlich schon auch, Polizisten, mit denen kann man durchaus reden. Mhm. Und die wollen jetzt dann, die machen halt einfach ihren Job. So, und jetzt ist halt die Frage, wie können wir alle am dienlichsten, am friedlichsten damit umgehen.
Mhm. Ja. Mhm. Okay,
und also das Ding ist halt auch, so, jetzt haben wir, wir haben ja überhaupt keine Gesetze. Also es ist wie im Wilden Westen. Es gibt... Dieser Test, der zeigt ja einen THC an und dann ist man sofort für den Polizisten ein Vollkrimineller. Der hat THC im Blut. Jetzt habe ich aber einen Hanfkollegen, den habe ich nämlich auch in Wien gesprochen, und der hat mit seinem eigenen Team eine Forschung betrieben, ob man denn THC nachweisen kann, wenn man nur CBD-Öl nimmt. Ja, kann man. Es reichert sich an, aber nicht so, dass man vollgeballert durch die Gegend läuft. Mhm. Und es ist auch nicht gefährlich. Ja? Ich meine, unser Körper produziert ja auch selber Cannabinoide, wenn wir Sport machen, uns glücklich sind. In Muttermilch sind Cannabinoide zu finden und so weiter. Also es ist jetzt ja kein gefährlicher Stoff, von dem wir jetzt sterben. Ja? So, das heißt, ich nehme jetzt CBD-Öl für meine Gelenkschmerzen oder...
Ein legales Produkt aus der Apotheke,
man CBD-Öl. Man weiß es nicht, gerade ob es eigentlich legal ist. Also eigentlich will ja natürlich das vielleicht die Pharmalobby nicht unbedingt, dass das jetzt einfach so frei rumverkauft wird. Dann ist natürlich auch zu sagen, dass dadurch, dass so viel Boom kommt, natürlich auch CBD-Produkte auf den Markt kommen, die sind nicht professionell hergestellt, weil einfach keine Regel da ist.
Das heißt,
keine Qualitätsstandards.
Vielleicht mit THC-Anteilen, die gar nicht so beabsichtigt waren.
Das will ich nicht sagen, aber einfach so allgemein. Es ist ja, man muss schon Dinge beachten, wenn ich ja eine Pflanze habe und ich mache einen Extrakt. Ja. Und wenn ich das dann mit einem bestimmten Verfahren mache, dann habe ich diese PAKs mit drin, also diese polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe, die krebsauslösend sind. Wenn ich das nicht weiß, dann muss ich die rausfiltern. Aber wenn ich es eben nicht weiß, dann kann ich sie nicht rausfiltern. Also ich muss das eigentlich tun. Und dann wird ja geforscht an verschiedenen Extraktionsverfahren auch. Das ist ja alles so neu. Ne? Also natürlich ist dieser Boom und wir wollen endlich was Neues. Und wir haben verstanden, wir können nicht mehr so weitermachen wie so immer. Wir wollen auch wieder gesund werden. Nur es hat einfach, und gerade bei Hanf ist es einfach eine sehr mächtige Pflanze, ja. Wo es in sehr viele verschiedene Bereiche eingreift. Ne? Wir müssen da einfach alle zusammen, nach meinem Traumvorstellung, uns an einen Tisch setzen, ganz friedlich, und einfach Regeln beschließen. Ja?
Erkennst du denn seitens des Gesetzgebers, gerade in Deutschland, dass da eine gewisse Handlung, eine gewisse Einsicht stattfindet? Ich meine, eins ist ja schon mal passiert, die bisherige Drogenbeauftragte wurde wegbefördert nach Brüssel. Ja, Frau Mottler darf jetzt da ihre Tätigkeit, ihre Qualifikation weiter unter Beweis stellen. Jetzt gibt es eine neue, die manche sagen, vielleicht schon mal lichte Blicke hat, ja, so lichte Momente erkennen lässt. Glaubst du denn, dass da ein Umdenken stattfinden wird? Und ich spreche jetzt hier nicht vom Freizeitkonsum. Also jetzt geht es nicht um, alle dürfen kiffen auf einmal, weil da bin ich überhaupt nicht dafür. Da können wir auch gleich nochmal drüber sprechen. Sondern mir geht es jetzt wirklich um Hanf als Rohstoff, Hanf als Teil einer Wertschöpfungskette mit allen Möglichkeiten, die wir schon lange besprochen haben. Erkennst du da einen Willen oder ist es immer noch bei den meisten Leuten als der Teufel schlechthin verortet im Kopf?
Ja, also der Trend ist definitiv, das ist sehr vielen Industrien bewusst. Also jetzt gehen wir mal von diesem Gesundheitsbereich weg, sondern so auch Baubranche, Textil.
Ja. Die ganze Palette, so, was es halt gibt.
Farben, Chemie, kann ja alles daraus machen, Batterien und so weiter und so weiter. Ist schon spürbar, dass Interesse da ist. Nur jetzt für technische Anwendungen, weil ich arbeite ja gerade Teilzeit für eine Firma im technischen Textilbereich. Da geht es sehr viel um Kunststoffe, um Performance und Sicherheit bei den Produkten, die entstehen. Das kann ich natürlich aus einer Naturfaser nicht einfach so gewährleisten. Das heißt, ich brauche eine Laborfaser. Ja. Da sind wir dann im Erdölbereich, beziehungsweise bei nachwachsenden Rohstoffen. was natürlich auch aus Hanf passieren könnte. So, das sind aber Projekte, vielleicht nicht unbedingt Milliardenprojekte, aber Millionenprojekte, wo auch irgendjemand, wer auch immer das sein wird, Geld springen lassen muss, um die Forschung einfach zu etablieren, ne? Um diese ganzen, ja, Chemiereaktionen in dem Hanföl zum Beispiel zu erforschen, dass das auch stabil wird, wenn man das dann mischt und einen Chemiebrei erstellt, um eine Beschichtung daraus herzustellen, die vielleicht sogar abbaubar ist. Der Trend ist schon erkennbar, dass jetzt abgesehen von THC oder eben diesem CBD-Thema Interesse entsteht, auch Projekte entstehen, kleine, verteilte, wo schon Pionierfirmen, nenne ich es jetzt mal, auf den Trichter gekommen sind. Was mir persönlich halt da immer fehlt, ist, dann wird halt dann nur gedacht, cool, jetzt, weil Nachhaltigkeit ist halt im Trend, das ist ein Marketing-Tool, ganz klar, ein sehr gefährliches sogar, meiner Meinung nach. Also ich sehe, damit wird sehr viel Humbug auch getrieben. Und ich sage dann halt immer, okay, klar, und wenn ich jetzt eine Industrie beliefern möchte, dann brauche ich hektarweise. Aber wenn ich in dem Konzept wieder nur eine Monokultur fördere, dann kann ich das eigentlich mir gleich sparen. Dann brauche ich nicht statt Mais den Hanf nehmen, dann haben wir alle nichts gewonnen. Weil in 10 Jahren werden wir auch feststellen, auch da ist der Boden wieder leer, es hat kein Humusaufbau stattgefunden. Und das ist für mich, wenn es um Nachhaltigkeit geht, Thema Nummer 1, Humusaufbau, dass wieder erlöster Sauerstoff in den Boden kommt, das Mikrobiom wieder gesund wird. Ja, ja. Da macht sich ja überhaupt irgendwie nur ganz wenige Leute Gedanken. Ne? Der Landwirt ist voll kastriert von der Agrarlobby, kann überhaupt nicht frei handeln. Auch der Biolandwirt nicht. Die haben alle Vorschriften, was dürfen sie wann in den Boden einbringen für organische Düngemittel. Ne? Der Landwirt, wir haben ja unsere Mutterhof-Landwirte im Netzwerk, die sehen, der Boden bräuchte vielleicht doppelt so viel. Oder dann doch mal Brennnesseljauche, die halt nicht gelistet ist, dann darf er das nicht. Also er kann eigentlich gar nicht den Boden so pflegen, dass er gesund wird. Ne? Und das sehe ich schon als sehr fatal. Und dann natürlich, wie gesagt, also für mich ist Hanf eine dezentrale Pflanze. Das heißt, wir haben uns Lösungen einfallen zu lassen, wie wir sie auch dezentral verarbeiten.
Was heißt dezentral jetzt dem Zusammenhang?
Kleine Parzellen, die durch die, das, wenn man die halt zusammen nimmt, dann ein großes ergeben. Mhm. Aber man hat halt nicht einen Investor, der irgendwie halb Rumänien vollknallt, da irgendwie seine Investitionen schiebt, seine Rendite sich ausrechnet und dann habe ich da halt dann die 10.000 Hektar Hanf, kriege da jährlich kriege ja viele Tonnen, ne, von so einem Hektar, bin dann versorgt. So, alle Automobilkonzerne können jetzt alle Verbundstoffe machen und Thema wieder gegessen. Nee, also das ist einfach auch wieder zu kurz gedacht, zu wenig differenziert. Mhm. Wenn ich mich mit Profis unterhalte, Bodenkulturprofis, Landwirten und so, die schütteln den Kopf. Mhm. Ne? Also wenn wir den Hanf wirklich nachhaltig einsetzen wollen, dann haben wir schon in unseren Konzepten viel mehr zu betrachten.
Ne? Ist es denn überhaupt eine nachhaltige Pflanze in deinen Augen? Ist Hanf dieses universal Heilmittel für Mensch und Gesellschaft und Ökonomie, wie es oft dargestellt wird? Oder gibt es da auch Abstriche zu machen?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich war dieses Jahr auch in Berlin eingeladen und da habe ich jemanden sehr renommierten gesprochen von einem Institut und der schüttelt nur den Kopf über den Hanf-Hype, weil er halt sagt, Ursula Mock, sagt er, natürlich ist Hanf toll und wir müssen aber alles zu Ende denken und eben, es ist noch nicht so bewiesen, wie viel Energie brauche ich wirklich, weil ich höre zum Beispiel von meinen Textilprofis immer wieder, vielleicht braucht Hanf doch mehr Wasser, aber wenn ich eine Wasserröste mache zur Verarbeitung, dann bin ich vielleicht mit Baumwolle gleich auf, ja, so, also kann ich nicht einfach sagen, wenn ich Hanfkleidung trage, dann habe ich Wasser gespart. Es ist auch zu einseitig, es ist zu flach. Ja? Und vor allem die ganzen Technologien, die sind zu wenig etabliert, um überhaupt eine Aussage darüber zu treffen. Ne? Und das ist auch so mein Wunsch, wenn ich mit Menschen spreche, dass wir anfangen, das mit in unseren Geist aufzunehmen, diese Vielfalt an Möglichkeiten, die wir zu beachten haben. Ne? Und gerade jetzt ja, dezentral, dann erzählt man das einem Konzern, ja, der fällt vom Stuhl erstmal, das kennt er gar nicht, so zu denken. Ne?
Weil es keine Planungssicherheit gibt?
Ja, oder? Vermeintlich. Ich meine, das ist ja auch, wie, wenn man sich mit Wahrnehmung beschäftigt, Freud und Pavlov und wie sie alle heißen, das hat noch nicht mal was mit spirituell zu tun, dann weiß man, dass wenn man bestimmte Richtung nur denkt, dann natürlich den Rest nicht sehen kann. Ja? Mhm. Und dann gibt es aber halt Menschen, da zähle ich mich tatsächlich jetzt auch mal zu, die trainieren und ich verbringe sehr viel Zeit mit diesem Training, ja? Dass man ein bisschen die Sicht aufmacht, ja? Dass man schon mehrere Möglichkeiten sieht. Und die rechnen sich mit Sicherheit. Wir müssen es nur mal uns trauen, auszuprobieren. Ja, also da ermutige ich auch immer alle. Wir müssen es einfach mal probieren, weil wir an der Wand stehen und zwar ziemlich knallhart mit dem Rücken. Ne? Und ja, jetzt haben wir diese Klimathemen überall, aber über den Boden redet nie jemand. Aber da kommt unser Essen her und da entspringt alles Leben, ja. Alles, was uns Sauerstoff liefert, ja. Und wir nehmen den Pflanzen das weg, sozusagen, wenn wir die Naturgesetze missachten. Das ist ziemlich fatal. Also haben wir als erstes mal auf den Boden zu schauen. Und dann leite ich jetzt mal über. Ich habe ja noch ein Thema als Wunsch gehabt, weil ja oft gesagt wird, oh, Hanföl, jetzt nehmen wir alle Hanföl, dann ist es unsere Omega-3-Sorge erledigt. Mhm. So, jetzt habe ich aber einen Bekannten, der sich da sehr gut auskennt. Und der hat mich eines Besseren aufgeklärt, hat gesagt, nee, ganz so einfach ist es nicht, weil erstens gibt es drei verschiedene Omega-Strukturen, GLA, EHA und DPA. Ich schaue nochmal nach, ich möchte mich nicht...
Gerne.
GLA, EPA und DHA, ich bin ja keine Ernährungswissenschaftlerin, lese mir das halt an, weil mich das interessiert. So, und jetzt habe ich dieses GLA, das habe ich im Hanföl. Das wächst in Landpflanzen. Also das kommt in Landpflanzen vor. Das kann ich dann in Form von Öl herauspressen und kann es zu mir nehmen. Jetzt ist nur das eine. Jetzt habe ich von diesen drei, die wichtig sind, eins drin, erstens. Ja. Und jetzt kommt dazu, im Boden ist aber nichts mehr drin. Jetzt habe ich circa 10-mal weniger von diesem Anteil, der früher noch zu finden war, drin. Jetzt kommt der Ernährungspyramide, ein Esslöffel Leinöl pro Tag und Sie sind top bedient. Ja, nee, stimmt eben gar nicht mehr. Das müssten wir alles überarbeiten. Mhm. Da müsste ich eigentlich schon alleine 10 Löffel trinken. Ja, wer trinkt denn jeden Tag 10 Esslöffel Leinöl? Das ist ja nur... Sorry. Ja, also, ne, so, das heißt, es sind auch da.
Jeder, der die Wirkung von Leinöl kennt, wird sagen,
nein, danke.
Ist nicht unbedingt ideal. Gell?
So, und auch hier eben ja diese Differenzierung. Ne? Dann kommt so ein Hype, dann werden die Schlagzeilen in der Zeitung geschrieben, Hanföl, überall Hanföl. Mhm. Dann schlecht extrahiert. Dann ist es sowieso nicht gesund, dann irgendwo am Aldi, am Lidl, 250 Milliliter für 4 Euro, also wir fallen vom Stuhl. Wenn wir Hanfleute das lesen, wir fragen uns, wie soll das funktionieren, weil auch wenn ich das im Ausland machen lasse, wo die Lohnkosten niedriger sind, es gibt einfach bestimmte Prozesse, die brauchen ihre Zeit. Mhm. Und gerade bei Hanföl ist es wichtig, langsam und mit wenig Temperatur. Dann gibt es ja auch so Richtlinien, ich kann das Hanföl mixen, ich darf ja gesetzlich, muss es ja gar nicht rein sein, dann mische ich halt noch Raps dazu, ja super. Also, wir müssen einfach differenzieren lernen. Und dann habe ich eben gelernt, dieses EPA und DHA, das ist maßgeblich wichtig und es fehlt uns eigentlich hauptsächlich. Und das findet man halt in Fischöl oder in Meeresalgen, was jetzt nicht Landpflanzen sind, sondern eben Meerespflanzen. Das ist dann die Vegan-Variante. So, und das fehlt. Da gibt es nämlich einen Test, den kann man machen. Und der Test zeigt zu über 90% einen Mangel an. Das heißt, jemand, der dann immer brav sein Lein- oder Hanföl getrunken hat, hat dann trotzdem einen Mangel. Ne? Und das finde ich ganz spannend, weil das dürfte ja eigentlich gar nicht sein. Also auch hier wieder finde ich eine Einladung auszusprechen an alle. Lasst uns da einfach ganzheitlicher die Dinge betrachten und forschen. Mhm. Ne? So, wir müssen einfach noch viel zu entdecken auch, ne?
Ja. Ich möchte einen Aspekt noch gerne mit dir besprechen. Mhm. Das wird vielen Leuten wahrscheinlich gar nicht gefallen und so, und zwar diesen Freizeitkonsum. Ich glaube, das ist auch mit eine der Hauptmotivation von vielen Menschen, den Hanf voranzubringen, weil viele Menschen auf der ganzen Welt das gerne konsumieren wegen der berauschenden Wirkung. Mhm. Die hat man ja vor 80 Jahren irgendwann verboten. Und ich würde jetzt gerne deine Meinung dazu hören, weil meine Wahrnehmung ist, ich bin generell gegen Drogen, ich nehme keine Drogen, das ist nicht mein Ding, aber ich kenne viele Leute, die regelmäßig konsumieren. Und jetzt ist die Frage, ich bin da gespalten, weil die einen nehmen das bewusst, wie ein Glas Wein am Abend, dass sie sich noch eine Tüte reinziehen und dann trotzdem funktionieren. Und es gibt einige, die ich auch schon in meinem Leben oft wahrgenommen habe, die abstürzen würde ich jetzt nicht sagen, aber die eine gewisse eine Lethargie erkennen lassen im Leben durch zu viel Hanfkonsum, zu viel Cannabis. Wie stehst du persönlich dazu? Was würde passieren, wenn Freizeitkonsum jetzt wirklich legalisiert wird, so wie in Amerika drüben oder in Kanada? Was sind da deine Befürchtungen oder Hoffnungen? Wie stehst du zu dem Thema?
Also ich sehe das auch sehr differenziert. Einmal.
Ich weiß zum Beispiel, dass es weit weniger harmlos, weniger schädlich ist wie Alkohol. Das ist mir klar. Also wenn ich die Leute miteinander vergleiche, harte Trinker, harte Kiffer, dann sind die harten Kiffer weit weniger gefährlich für die Gesellschaft wie die harten Alkoholiker. Das ist von vornherein klar. Aber so dieser gelegentliche Freizeitkonsum oder wie nimmst du
Vermutlich ist
das
auch
wahr?
klar, wenn
Ja.
ich jetzt in der Psychiatrie bin, dann kriege ich normalerweise Tabak reingeknallt, damit ich mich wieder beruhige und handelbar bin. Ne, ist oft so. Kann ich natürlich mir auch THC geben lassen, da bin ich auch ruhig. Ziemlich schnell, wenn ich so Augentropfen habe ich auch schon gehört, gibt es wohl in Amerika.
Augentropfen.
Das ist wohl gar nicht so einfach, weil das brennt ja das Zeug in den Augen. Aber das wurde anscheinend, also gibt es da, habe ich schon mal gehört. Das wirkt sofort, weil es ist sofort in der Schleimhaut. Ne? Spray braucht ja ein bisschen länger. Und so weiter und so weiter. Gut, aber da, also
Ich
Tabor braucht ja auch eine Weile, bis es
stell mir
wirkt.
das vor, Augentropfen.
Naja, Augentropfen und dann, oh, entspannt. So, und ja, also und das ist so, dass, also für mich gibt es da einfach Kategorien. Das einmal ist, wenn jemand wirklich krank ist, ich meine jetzt nicht psychosomatisch krank, sondern so wirklich, also gut, auch wenn jetzt viele, das muss man auch wieder differenzieren, es gibt ja Ansätze der Betrachtung, dass Krankheiten durch andere Faktoren entstehen, wie jetzt Materie, ja, sondern feinstoffliche Themen, die sich in den Körper hineinprogrammieren und dann ein Ungleichgewicht erschaffen. Oder ich habe eben sehr viele negative Gedanken und dann passiert da was mit mir. Aber nehmen wir jetzt mal an, wirklich einer ist einfach schwer krank und der braucht ganz viel von Mineralien auch und so und dem muss man den Oberhammer geben. Dann von mir aus, sagen wir mal, gibt man THC. Dann ist aber, oder MS-Patienten, da sieht man es oft, die essen, die sind oft sehr stark auf THC, aber die sind nicht vollgeballert, laufen die durch die Gegend, weil der Körper ist so bedürftig nach diesen Botenstoffen, das wird einfach wie verschluckt, habe ich so den Eindruck. So, das ist für mich das eine. Das andere ist einfach, ich komme mit meinem Leben nicht klar und wenn ich so in die Gesellschaft schaue, empfinde ich schon, dass viele mit ihrem Leben nicht klarkommen und dann einfach sich halt vollknallen mit allem Möglichen, schlechtem Essen, Fett, Zucker. Hanf,
Alkohol.
Alkohol, anderen Drogen, gibt ja auch alles Mögliche. Gibt auch den Ayahuasca-Trend. Jeder will heute die Erleuchtung, die schnelle, aber natürlich, ohne was zu tun. Schnelle Bewusstseinserweiterung, knall ich mir mal Ayahuasca rein. Und habe dann auch die Erweiterung. Ne? Also, das ist natürlich
Ich kann das
so.
nicht ganz nachvollziehen, weil 6 Stunden sich die Seele aus dem Leib zu kotzen, ist für mich keine große Erleuchtung, wenn ich ehrlich bin. Ja, so.
Ja, auch das ist wieder differenziert zu betrachten. Kommt auf Setting an und so weiter und was meine Intention ist und so weiter. Aber auch da sehe ich sehr viel Konsum und da ist die Intention für mich betrachtet nicht rein. So, das ist so dieses Thema, dass ich einfach sehe, wenn eine Gesellschaft so sehr nach Substanzen vom Außen schreit, um irgendwie sich ruhig zu fühlen, sich zu entspannt zu fühlen, ja, dann schließe ich darauf oder lässt sich einfach allgemein darauf schließen, dass einfach. Ja, wir einfach so ungesund leben, dass wir das nur noch schaffen mit einem externen Hilfsmittel. Weil normalerweise ist unser Körper so ausgerichtet, dass er sich selber reguliert. Und dass, wenn wir eine geile Skitour machen oder Spaß mit unseren Freunden haben, so erfüllt sind, dass wir gar nichts brauchen. Wir sind einfach so mit uns einfach zufrieden.
Ich meine, ich kann mir jetzt schon vorstellen, wenn Menschen das regelmäßig konsumieren, die dann sagen, weil ihr habt ja keine Ahnung, ihr Nichtkiffer, was wollten ihr wissen, warum wir das eigentlich machen? Mir geht es gar nicht darum, was das mit den Menschen macht, sondern es geht mir darum, dass es den Menschen erlaubt sein sollte, das zu tun, wenn sie es wollen. Es geht mir nicht darum, dass es geht mir nicht, der Staat erlaubt uns alles Mögliche. Ich kann mich tot fressen, ich kann mich tot saufen und ich werde dann noch gefördert dabei oder unterstützt dabei. Aber wenn jemand sich aus welchen auch Gründen, aus welchen Gründen auch immer, sich dieser Pflanze widmet, dann ist das eben per Definition verboten oder ist immer noch so falsch in den Köpfen drin. Es geht mir darum, diese falsche Vorstellungsweise aufzubrechen und eben dadurch dann eben Raum zu geben für ganz andere Möglichkeiten in dieser Pflanze. Und ich muss immer wieder an dieses kleine Mädchen denken aus dieser Hanf-Doku, aus dieser Cannabis-Doku, die da Weed the People heißt. Das ist so ein herzergreifendes Beispiel, wenn man das sieht, dass dieses kleine Kind dadurch überlebt hat. Deswegen ist es mir auch so wichtig, dieses Thema. Wir schweifen jetzt ein bisschen ab von dieser Nachhaltigkeit, wo wir eigentlich sprechen wollten, aber ich finde das in unserer heutigen Zeit so wichtig, dass wir ein Thema haben, dass das ein Thema ist, dass wir eigentlich, ja, dass das einen ganz anderen Stellenwert haben sollte in unserer Gesellschaft, wie es momentan hat. Es sind so viele Fehlvorstellungen dabei und ich weiß, es gibt die Hardcore-Kiffer. Ich war in Kanada in so einer Cannabis-Dispensary drin, ich wollte mir das mal anschauen, wie das da ist, wie ist denn das da aufgebaut und so weiter. Und da standen eine ältere Dame, ein älterer Herr, ein Familienvater, da waren normale Leute drin, aber auch ein paar, wo ich gesagt hätte, dir würde ich das jetzt ehrlich gesagt nicht empfehlen. Ja, der sah schon so aus, dass er da täglich eigentlich dran steht. Ja, so, wie gehen wir damit um? Ja, ich weiß jetzt gar nicht, was ich genau sagen wollte.
Ja, das ist natürlich schon so. Wir sind rein, also nach Naturgesetz, Recht, es gibt ja Naturgesetz und Naturrecht letztendlich auch, sind wir alle hier mit dem freien Willen. Wobei ich da immer noch dazu füge, zum Wohle aller, natürlich, wenn ich jetzt im freien Willen, ich saufe mir die Hucke voll und fahre mit dem Auto so und fahre dann irgendwie jemand tot, das ist natürlich dann nicht mehr zum Wohle aller, als wie wenn ich jetzt daheim alleine liege und halt dann da vor mich hin verrotte. Okay, also natürlich gibt es den freien Willen, das sehe ich auch so als maßgeblich
wichtig. Der andere
wichtig.
Nicht beeinflusst.
Der andere nicht beeinflusst. So, dann gibt es eben Menschen, die, da geht es auch viel um Moral. Und um Mündigkeit, meiner Meinung nach. Das heißt, wenn ich natürlich Menschen habe, die Moral in sich entwickelt haben, kultiviert und sich mündig sind, sich mit einem Thema zu beschäftigen, natürlich können die, sollten die rein theoretisch, ja, sie haben einen freien Willen, sie können kann sich reinknallen, was er will. Wenn er halt Ayahuasca nimmt oder Heroin oder eben Hanf, wie auch immer. Wer hat das Recht, das zu verbieten, ne? Und aber eben da, ich differenziere halt einfach gern. Ich sehe halt einfach auch, ja, jetzt, wenn jetzt jemand auf Heroin ist, der hat oft dann gar nicht so ein Bewusstsein, was er damit tut. Ne? Vielleicht hat er ein Kind sogar, kann sich gar nicht mehr drum kümmern, kann gar keine Verantwortung übernehmen. Das heißt, also letztendlich hat Drogenkonsum auch schon mit Nachhaltigkeit zu tun, weil es geht um Eigenverantwortung. Ne? Und da brauche ich eine gewisse Reife dazu. Also sage ich halt immer, ich will mich da gar nicht so einmischen, erlaubt alles ja, nein, vielleicht oder wie viel von was, sondern ich setze halt eher davor an, wo es eigentlich angeht, auch bei denen, die Gesetze schreiben. Wie können wir Menschen uns denn entwickeln, dass wir mündig sind und dass wir reife Entscheidungen treffen können, die zum Wohle aller sind und nicht belastend sozusagen. Also das ist halt eher so mein Ansatz. Weil bei einem anderen kann man sich tot diskutieren, aber für mich sind das wie Symptome eben. Mhm. Ja, und damit mache ich da... Hatten wir ja vorhin schon das Thema, mache ich da ein Pflaster auf Symptom. Aber es hat nicht die Ursache behoben. Also ich finde, wir müssen einen Schritt davor anfangen. Und der Rest erledigt sich von selber. Und natürlich will der Mensch Erfahrungen hier machen mit den Dingen, die auf der Erde existieren. Und es sind halt einfach auch verschiedene Substanzen. Ja, wir sind neugierig. Wir können das ausprobieren. Und dann entdecken wir uns neu. Ich habe mich sehr viel mit LSD beschäftigt die letzten Monate. Ich habe mir so eine Doku angeschaut von dem Gründer, Albert Hoffmann. Ne? Super interessant. Der Mann also hat mich echt fasziniert. Ich war mit offenem Gesicht da, ganz fasziniert vor der Doku, ne? Oder auch diese Untersuchungen, die damit gemacht worden sind.
Gary Grant hat über 100 LSD-Trips gemacht in seiner Psychotherapie. Es gab mal eine Zeit, wo das wirklich Teil der therapeutischen Therapie waren von Menschen. Ja, so. Würde ich mich nicht trauen. LSD würde ich mich nie trauen.
Ja,
ich kenne ein paar Leute, die sind nach ihren LSD-Erfahrungen anders gewesen.
Warum? Weil sie halt irgendwie wahllos, ohne Vorbereitung, ohne Anleitung, nicht mündig, sich irgendwie das Zeug reinknallen. Und es ist, ja, das ist halt eben nicht so eine schlaue Idee. Und ich muss halt schon sagen, natürlich gibt es sehr viele Erfolgsgeschichten. Genauso gibt es aber nicht so viele Erfolgsgeschichten. Ich will mich gar nicht mit jemandem diskutieren, wo gibt es jetzt mehr. Natürlich, klar, ist ganz klar zu sehen, wenn ich Alkohol trinke, dann habe ich mehr Tote. An sich von der Substanz alleine schon.
Ja, ja.
Nur das ist aber auch nicht der Nonplusultra-Vergleich, der gültig über alles hinweg zu sehen ist. Weil das weißt du ja von mir, ich beschäftige mich auch sehr viel mit Saatgut. Allgemein, Ursaatgut, also nicht nur Hanf. Und aber wenn wir jetzt bei Hanf bleiben, sehe ich das nicht als dienlich, diese hochgezüchteten Sorten zu konsumieren. Abgesehen davon, ob ich einen freien Willen habe und ob mir das Gesetz was vorschreiben soll.
Weil diese Pflanzen im Labor ja quasi vergewaltigt werden. Die sind ja nicht mehr natürlich in ihrer Form, wie sie da sind. Die sind hohen THC-Anteil, den man aus Gründen des Freizeitkonsums eben züchten möchte. Das ist ja vollkommen unnatürlich.
Dann soweit ich weiß, wurde das vor das Militär gezüchtet. Also ich weiß nicht, warum wir Militär...
Fürs Militär Hanf züchten?
Ja, diese Sorten, diese ganz starken Sorten. Halt einfach,
ne? Was hätten also, wie die auch Soldaten LSD. Davon, wenn die das konsumieren? Das
vielleicht fühlen sie sich ruhiger, ich weiß es nicht. Mehr bin ich da nicht in die Geschichte rein.
Okay.
Stand mal in einem Buch.
Ich dachte, das macht eher ruhig. Ein Soldat, der so gechillt in der Ecke liegt, ist jetzt wahrscheinlich
für
mich
vielleicht
eine Idealvorstellung. Ja, so, aber ob das Pentagon auch möchte, egal, da schweife ich jetzt gerade ab.
Naja, ich habe das halt mal gehört, dass diese Züchtungen auf jeden Fall nicht sehr natürlich sind und auch von Psychologen habe ich das gehört und von Ärzten, dass das natürlich nicht natürlich wirkt und dass die Psychosegefahr durchaus einfach höher ist. Und da braucht man nicht als Legalisierer die Augen zu machen, doch, wie ein kleines Kind, aber ich will das jetzt. Ich will jetzt, dass alles legal ist und ich rauche, wie viel ich will. Also mir kommt manchmal ein bisschen wie trotzig, ja? Wie so ein dreijähriges Kind,
so jetzt
der den Boden schmeißt und ich mache das jetzt und wenn du es mir verbietest, mache ich es erst 5000 Mal. Und ich höre gar nicht zu, was du sagst, auch wenn du recht hast, interessiert mich alles gar nicht. Okay, ja, so. Ja. Also das geht nicht.
Okay,
also wir müssen uns ein bisschen ein bisschen mündig verhalten und deswegen sage ich immer, aber wozu denn auch so zuknallen, dass man nicht mehr sich bewegen kann, wenn man auch Ursaatgut, also ich habe einen Kollegen, der fängt an, eine Samenbank gerade aufzubauen. Der ist extra nach Asien gereist und hat die hintersten Ecken und hat Ursaatgut zusammengesammelt, ja, einfach von wo ein natürliches Spektrum ist, so wie es die Erde erschaffen hat. Mhm. Weil die hat ja, das ist ja nicht aus Versehen so gewachsen.
Ja.
Dieses Spektrum, dass es ausgeglichen ist, das hat ja einen Sinn. Mhm. Da sind wir auch hier beim Naturgesetz achten. Ja? Mhm. Also das ist für mich eher so, wenn es für mich um freien Willen geht, ja, wo anzusetzen ist. Und da hat natürlich die Politik anzusetzen, aber auch der Konsument.
Mhm. Stichwort Politik. Sagen wir mal, die Politik bekommt jetzt plötzlich so eine Art Epiphany. Eins meiner lieblingsenglischen Worte, Epiphany, Erkenntnis, klingt super, Epiphany. Und plötzlich haben die alle die große Erkenntnis bekommen, ein Baum fängt zum Brennen an vor denen und sagt im Bundestag, ihr müsst jetzt eine vernünftige Hanfpolitik in Zukunft machen. Nur so eine naive Wunschvorstellung von mir gerade. Ja. Wenn also der Gesetzgeber plötzlich alles ermöglichen würde, dass da eine vernünftige Politik passieren kann, nicht mehr diese Drangsalierungen durch die Polizei, dass die das gar nicht mehr machen müssen und so weiter. Mhm. Wie würde sich das in deiner idealen Welt dann auswirken? Was wäre dann für dich in deiner Arbeit plötzlich viel einfacher oder was würde das für uns als Gesellschaft auch bedeuten, dass da ein gewisser Erkenntnisprozess plötzlich einsetzt? Ja.
Also für meine persönliche Arbeit als Textilingenieurin bedeutet das, dass ich erstens, wenn es legalisiert ist, ne, das war ja auch so ein Punkt gerade, ne, in der Frage, dann kann ich natürlich endlich frei forschen, welches Saatgut das Beste für Kleidung ist, weil da gibt es definitiv sehr viel Forschungsbedarf. Und die Sorten, die früher unsere Vorfahren auch für diese, was ich gesagt habe, dieses Premium-Garn, ja, das mit der Hand,
mit den
sehr fein
guten und so. Maschinen und
das ist doch kein Saatgut, was auf der EU-Liste steht. Braucht mir keiner erzählen, glaube ich nicht. Mhm. Ist nicht mein Gefühl, meine Intuition. Und das zeigen auch die Tests. Ja. Es gibt schon zwei, drei Sorten, die sind ganz okay. Aber mein Gefühl sagt, und die, auch die Erfahrung, auch wenn ich so eben diese Forschungsgruppen anschaue, da ist noch mehr drin. Die Kiffsorten sind sowieso, also ich nenne es jetzt mal Kiffsorten, also einfach die, oder die Medizinalhanfsorten.
Okay.
Ich möchte da niemand so nahe treten.
Ja, wir wollen niemanden beleidigen.
Das ist ein sehr heißes Thema. Ja, so. Also das ist ja auch nicht für Textil geeignet. So, also habe ich mich mal gefragt, wo sind die Textil-Saatgutsorten hin? Nummer eins. Und falls ich jetzt eins finden würde, dürfte ich es gar nicht einfach so kultivieren. Weil natürlich, ich darf in der EU nur die von der EU-Saatgutliste nehmen. Und das ist natürlich für mich, wenn ich jetzt Premium-Ware herstellen möchte, also weil ich persönlich bin ja interessiert in Premium-Ware und nicht in H&M-Ware. Also ich will auch keinen schlecht
oder
machen.
Oder wie sie alle heißen.
Auch teure Marken haben oft leider keine gute Qualität mehr. Also eigentlich ist der Name egal, nur die Qualität ist einfach allgemein heutzutage schlecht. Von Kleidung, es liegt aber an diesem Fast Fashion, an den Maschinen, anderes Thema. Also auf allgemein bin ich an Premium interessiert. Ich könnte das gar nicht einfach so, weil das beginnt ja beim Saatgut. Das ist ja wie bei der besten Karotte. Ich brauche das geile Saatgut, damit die nach Karotte schmecken. Nicht irgendwie so wie so ein leeres Ding halt. Ne? So. Und ja, also das fände ich auf jeden Fall schon sehr gut. Und ich glaube, was die Politik sehr angespannt macht, dass die haben auch Angst, ne? Also ich sehe da auch ganz oft, ich meine, die haben ein Volk sozusagen Angst, zu handeln.
Wie Angst?
Naja, stellt die in denen ihren Kopf ist es eine ganz schreckliche Vorstellung, dass es einfach alles legal ist. Die haben wahrscheinlich die schlimmsten Vorstellungen, was Menschen tun. Es kann ab morgen jeder sich Crystal reinknallen, ja? Um Gottes Willen denken, vermutlich. Also kann ich mir so, wenn ich mir vorstelle, ich bin dafür verantwortlich, dass die Gesetze geschrieben sind für die Gesellschaft. Also ich weiß nicht, ich will nicht unbedingt den Stuhl tauschen. Das ist schon für mich eine verantwortungsvolle Tätigkeit, ja, die ich mir als Mensch aussuche. Und aber was mir eben da auch fehlt, ist ja, warum wird dann eben nicht an der Mündigkeit der Menschen angesetzt? Ne? Da müsste man eine Schulbildung anfangen, da müssten wir uns überlegen, zusammen mit den Politikern und Gehirnforschern und solche Leute stelle ich mir vor, wie kann ich denn einen Mensch erziehen, ja, eben eigentlich ohne ziehen, sondern einfach aufwachsen lassen, aufblühen lassen, dass er ausgeglichen ist und ich als Politiker keine Angst haben brauche, wenn es alles frei zugänglich ist, dass morgen alle dann Richtung tschechische Grenze rennen und sich Crystal reinknallen, zum Beispiel jetzt.
Crystal Meth meinst du, diese extrem harte
Droge? Ja, die ist schon hart. Aber das gehört ja auch dazu, wenn ich jetzt spreche von, ich legalisiere alle Substanzen, gehört das ja auch dazu. Deswegen habe ich das jetzt mal als Beispiel aufgeführt.
Ja, klar. Die libertäre Idee, dass jeder machen kann, was er will, solange er niemand anders damit schadet.
Ja. Ja, so. Und deswegen spreche ich halt einfach immer von diesem Mündigsein. Ne? Und da höre ich wenig, also eigentlich gar keine Debatte drüber. Also selten mal, dass die mal zusammensitzen und sich so wirklich überlegen, wie machen wir denn das jetzt mit unseren Kindern?
Ne? Was wäre denn jetzt gut für unser Volk sozusagen?
Dass die jetzt da nicht irgendwie das Bedürfnis haben, mega die krassen, gefährlichen. Mhm. Ich meine jetzt nicht ausprobieren. Ausprobieren in mündlicher Art. Wenn einer jugendlich wird, meint, dann ist er halt 15, sagt so. Bestenfalls zu den Eltern, stellt das mal vor. Die Kinder haben so viel Vertrauen zu den Eltern, dass sie einfach sagen, sich trauen, hey, irgendwie habe ich darüber gelesen, ich würde es gerne mal hier LSD nehmen und stell dir das mal vor. Ja. Aber das ist jetzt nicht, weil er nicht klarkommt mit sich, sondern ist einfach interessiert. Mhm. Also das gehört ja auch zum Menschsein. Mhm. Ne? Und wir verpönen das nicht, sondern wir holen ihn da ab, wo er steht. Ja?
Und sagen, okay, das ist eine interessante Erfahrung. Dafür. Du solltest vielleicht noch ein bisschen warten, weil sonst kann sich dein Gehirn nachhaltig entwickeln und so weiter.
Und vielleicht bestenfalls ist er tatsächlich so gebildet von unserer Gesellschaft, wo wir ja alle dazu gehören, dass er sagt, ja okay, wenn du das so zu mir sagst, kann ich das annehmen, weil da auch kein Widerstand, geht auch viel um Widerstände. Und wie gesagt, also für mich beginnt es einfach ganz woanders, dieses Thema Legalisierung von Hanf und anderen Substanzen.
Hättest du denn einen Wunsch an unsere Politik? Also so als abschließende Frage auch vielleicht so. Du darfst jetzt, ich bin jetzt die Wunschfee und sagst du dir, liebe Ursula, du hast jetzt einen Wunsch frei, ich gewähre ihn dir, er möge erfüllt werden. Was würdest du dir denn jetzt wünschen, dass auch für dich und deine Arbeit sich die Wege erleichtern und was würdest du dir wünschen für unsere Gesellschaft, wie sie jetzt dasteht vor dir?
Ja, dass jeder einfach irgendwie, ich weiß auch nicht, manchmal bekomme ich so viele Nachrichten und Anrufe und Zusprüche auch, was ich da immer mache, ist so toll. Und ich sage immer, das kann jeder machen, weil jeder muss selber loslaufen. Weil es kam ja keiner, der hat zu mir gesagt, so Ursula, das machst du jetzt. Das habe ich selber entschieden, in mir, in einer ruhigen, langen, in vielen ruhigen, langen Momenten, immer wieder. Ja? Und da sehe ich noch ganz viel Spielraum, dass wir in der Gesellschaft, wo ja egal wer welche Rolle hat, ob ich jetzt die Rolle Politiker habe oder die Rolle Lobbyist oder Industrie, Konzernchef oder Arzt oder welche Rolle auch immer ich mir ausgesucht habe, einfach mündig handle. Und da, ja, das wünsche ich mir tatsächlich sehr. Also das, oder was heißt wünschen? Das, ich lade einfach dazu ein, wenn die Leute vor allem auf mich zukommen, sage ich immer, jeder kann das machen. Das ist in unserem Mindset, ja, wie wir
so ein Aufruf unseren zur eigenen, Tag. So ein Aufruf zur Eigeninitiative, ja, dass die Leute aus dem Quark kommen, ja, sozusagen. Ja.
Aber ich kann ja nur selber, also irgendwie aus dem Quark. Und ja, es ist auch herausfordernd.
Das ist auch ein guter Titel für die Sendung, für dich, endlich aus dem Quark kommen.
Ja, so. Ja, ja.
Super. Ich danke dir sehr für deine Gedanken und ich lerne immer mehr, was für eine vielschichtige Persönlichkeit du bist. Also sehr faszinierend, was du machst, was du tust. Kann ich auch nur so zurückgeben, dass das echt beeindruckend ist, was du machst. Und ich wünsche mir sehr, dass du auf deinem Weg noch viele Hürden überspringen kannst und noch einiges zu berichten hast in naher Zukunft. Ja, also danke, dass du das machst, was du tust und viel Erfolg dabei weiterhin. Ja,
ja, vielen Dank, vielen Dank.
Gerne, sehr gern. Und liebe Zuschauer, danke fürs Interesse. Wie immer, schaut auf unserer Homepage, was es noch alles zu entdecken gibt. Und am besten unterstützt uns noch mit einem Premium-Abo. Jetzt klinge ich schon so wie Frank. Aber nein, das ist wirklich das, was uns am meisten am Fliegen hält. Helft uns mit einem YouTube-Kanal, mit einem Abo bei uns, wie auch immer. Ihr wisst alle, wie es geht. Damit könnt ihr das möglich machen, was wir hier tun. Und ich hoffe, ihr habt Spaß dabei. Ich hoffe, ihr schaut wieder rein. Alles Gute und Servus.